Das Cholesterin zum Beispiel, das kriegt man mit dem Elektrospray oder mit den Standardmethoden ganz schlecht gemessen.
Und damit herzlich willkommen bei Nachgeforscht, dem Podcast des Leibniz-Instituts für analytische Wissenschaften, kurz ISAS. Hier forschen WissenschaftlerInnen zum Beispiel nach Biomarkern und Angriffspunkten für Medikamente oder sie entwickeln neue bildgebende Verfahren. Alles immer mit dem Ziel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder altersbedingte Krankheiten noch früher entdecken und besser therapieren zu können. Und was unser Institut auszeichnet, ist die fachübergreifende gemeinsame Forschung unserer WissenschaftlerInnen. Ich bin Cheyenne Peters und in diesem Podcast spreche ich mit Mitarbeitenden hier am Institut nicht nur über ihre Forschung, sondern auch über das, was sie sonst noch so bewegt. Und wenn ihr jetzt schon mehr über das ISAS erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf unserer Website bei ISAS Kompakt oder auch bei Twitter unter ISAS-Leibniz vorbei. Ihr habt sie gerade schon gehört. Die ominöse Stimme aus dem Off kommt von Sebastian Brandt, bei dem ich heute zu Besuch im Labor bin. Beziehungsweise Dr. Sebastian Brandt, darf ich ja jetzt sagen. Deine Promotion ist nämlich gerade mal ein paar Monate her. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Beim letzten Mal habe ich hier im Podcast mit Dr. Brenda Krishnakumar gesprochen, die an einer ganz speziellen Krankheit forscht, nämlich der Endometriose. Und bei dir sieht das ein bisschen anders aus. Du forschst nicht an einer konkreten Krankheit, sondern du fokussierst dich auf verschiedene Analysemethoden, die dann in der Gesundheitsforschung zum Einsatz kommen. Als Physiker bist du Teil der Arbeitsgruppe Miniaturisierung am ISAS. Deswegen vielleicht einmal vorneweg. Was ist das und woran arbeitest du?
Ja, also grundsätzlich hast du ja gerade auch schon gesagt, dass das ISAS sich damit beschäftigt, Analysemethoden für die Aufklärung von Krankheitsmechanismen zu entwickeln. Und da geht es häufig auch um den Menschen dann und vor allen Dingen um diese Aufklärung vornehmen zu können, gibt es dann analytische Proben, zum Beispiel Gewebe oder irgendwelche Flüssigkeiten, wo Analytmoleküle drin sind, so nennen wir das. Das ist mehr oder weniger unser Zielmolekül oder die Zusammensetzung der Probe ist unser Ziel. Das bedeutet also, die Analytmoleküle aus unserer Probe sollen im Ganzen bleiben und dann als ein einzelnes Signal im Massenspektrum auftauchen. Das soll also, ich sage immer, nicht ein Müsli an Bruchstücken entstehen, wo man dann hinterher mühsam zusammenklamüsern muss, was war denn das Original Analytmolekül, weil man 1000 Bruchstücke hat, sondern am besten nur ein einziges Signal bekommt.
Ein kleiner Einschub zur Erklärung. Um diese Signale zu bekommen, nutzen Forscher und Forscherinnen die Massenspektrometrie. Das ist ein analytisches Verfahren, mit dem sie das Auftreten und die Häufigkeit von Atomen oder Molekülen innerhalb einer Probe bestimmen können. Das ist wichtig, um herauszufinden, aus welchen Elementen oder Verbindungen sie überhaupt besteht. Dazu werden Teilchen zunächst ionisiert, also geladen, und dann anschließend in elektrischen und magnetischen Feldern anhand ihres Masse-zu-Ladungsverhältnisses getrennt. Diese Informationen und die Ionenhäufigkeit fassen die ForscherInnen in einem Massenspektrum, einer grafischen Darstellung, zusammen. Für eine Molekülverbindung ist dieses Spektrum so charakteristisch wie ein Fingerabdruck. Es verrät also genau, was in der Probe vor sich geht. Damit zurück zu den Analytmolekülen, also dem Ziel der Analyse, so hattest du es gerade genannt. Wie genau geht ihr jetzt vor, um an diese einzelnen Signale zu kommen?
Ein Analytmolekül normalerweise ist ungeladen in der Flüssigkeit. Das muss also irgendwie aufgeladen werden und in die Gasphase gebracht werden. Das übernimmt auch die Ionisierungsmethode. Da gibt es verschiedene Formen in kommerzieller Art und Weise, zum Beispiel Elektrospray-Ionisierung oder eine Atmospheric Pressure Chemical Ionization. Das klingt ganz böse, ist aber einerseits einmal ein aufgeladenes, ja, Flüssigkeitsspray, sage ich mal, und in der anderen Variante ist es ein Plasma, was genutzt wird. So, und damit ist übrigens nicht das Blutplasma gemeint, sondern eben das Plasma, was wir zum Beispiel auch in der Sonne vorfinden, also ein angeregtes Gas. Das ist etwas, was in der Miniaturisierung auch entwickelt wird.
Wenn wir jetzt von Plasma und Sonne sprechen, dann sind das ja riesige Naturgewalten. Wie funktioniert das im Labor? Wie kann ich mir das vorstellen?
In der Sonne ist dieses Plasma relativ heiß. Das ist nicht nutzbar auf der Erde, so ohne weiteres. Deswegen kann man eben auch sogenannte kalte Plasmen erzeugen. Das macht man auf der Erde, indem man ein elektrisches Feld an ein Gas anlegt. Ganz einfach ausgedrückt. die Miniaturisierung, wie sich unsere Arbeitsgruppe nennt, achtet jetzt darauf, nicht nur neuartige Plasmen zu entwickeln, sondern diese auch eben zu miniaturisieren. Das hat gerade bei den Plasmen den erheblichen Vorteil, dass man eben die Verbrauchsmaterialien, Gas oder eben auch zum Beispiel die Spannung, die man anlegen muss, erheblich reduzieren kann. Damit hat man aber auch noch einen zusätzlichen Benefit. Man kann auch die Sensitivität oder letztlich die Performance der Ionisierung und auch der gesamten Analysemethode damit steigern.
In deiner Dissertation hast du dich ja gleich mit zwei Ionisierungsmethoden beschäftigt und das Thema war sogar, dass du die beiden gekoppelt hast. Warum war das notwendig? Warum braucht man zwei?
Das ESI zum Beispiel ist eben, oder die Elektrospray-Ionisierung ist dafür meist größere Analyten relativ effizient, die sind aber häufig eher polar. Bei Plasma-Ionisierung ist es genau andersrum. Die ist effizient für eher kleinere Analyten, die eher unpolar sind. Und jetzt kann man sich vorstellen, es gibt bestimmt auch Analyten, die so dazwischen liegen. Und dann muss man sich für eine von beiden entscheiden oder man muss beide durchführen, um quasi eine Probe ganzheitlich untersuchen zu können. Um alles, was in dieser Probe oder möglichst alles, was in dieser Probe an Analytvielfalt drin ist, analysieren zu können und vielleicht auch quantifizieren zu können, also zu messen zu können, wie viel ist denn da bitte drin. Und deswegen ist eben so eine Breitbandionisierung, ich sag immer die eierlegende Wollmilchsau, ganz, ganz wichtig. Nehmen wir mal als Beispiel, in meiner Arbeit habe ich da eine Leberprobe genommen. Da sind verschiedenste Phospholipide, sage ich jetzt mal, vereinfacht drin, Phosphatidylcholin. Das geht sehr, sehr, sehr gut mit Elektrospray, aber das, was am meisten fast in dieser Probe als Einzelstoff drin ist, das Cholesterin zum Beispiel, das kriegt man mit dem Elektrospray oder mit den Standardmethoden ganz schlecht gemessen. Man weiß, das ist da zu 7% drin, es müsste das höchste Signal im ganzen Spektrum sein, es ist aber eins der kleinsten. So, und das liegt eigentlich nur an der nicht adäquaten Ionisierung. Eine Plasma-Ionisierung ist sehr, sehr effizient dafür. Dafür hat man aber immer die Problematik der Probenzufuhr. Die ist im Elektrospray flüssig direkt mit drin. Beim Plasma muss man das irgendwie vernebeln, verdampfen. Und wenn man jetzt also das Elektrospray mit der Plasma-Ionisierung verbinden könnte, also das eine als die Zufuhr und alles das, was da nicht ionisiert wird, wird dann nachionisiert mit dem Plasma, hätte man eine Breitbandionisierung. Und genau das ist eigentlich das, was ich aufgebaut habe und das funktioniert auch.
Das funktioniert sogar sehr gut. So gut sogar, dass du für deine Promotion die Auszeichnung Summa Cum Laude erhalten hast. Das ist Bestnote in Deutschland und es war ja auch kein leichter Weg. Denn das FMTP, also das Flexible Microtube Plasma oder das Flexible Mikroröhrenplasma, das du mit dem Ionisierungsspray kombiniert hast, musstest du ja erstmal entwickeln.
Ja, also da gibt es vom Prinzip gibt es da zwei Varianten. Die grundsätzliche Konfiguration des Flexible Microtube Plasmas ist eigentlich mit Katalogkomponenten, sage ich immer, aufgebaut. Also da haben wir wirklich HPLC-Komponenten zweckentfremdet.
HPLC kommt aus dem Englischen und bedeutet High Performance Liquid Chromatography. Auf Deutsch Hochleistungsflüssigkeitschromatographie. Bei der Chromatographie handelt es sich um ein physikalisches Trennverfahren, das Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nutzen, um Proben in ihre einzelnen Bestandteile aufzutrennen. Wie der Name schon verrät, ist die HPLC auf Flüssigkeiten ausgelegt. Am ISAS nutzen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sie beispielsweise dazu, um Proben vor der Analyse mit dem Massenspektrometer zu trennen. Diese Kopplung nennt man dann LCMS. LC für Liquid Chromatography und MS für Massenspektrometrie. Damit kommen einzelne Bestandteile der Probe zeitversetzt am Massenspektrometer an und die Probe kann noch genauer charakterisiert werden. Das ist zum Beispiel relevant, wenn zwei unterschiedliche Bestandteile sonst das gleiche Signal im Massenspektrum erzeugen würden.
Weil die A schon relativ miniaturisiert sind, B, man kann sie kaufen, das heißt, man braucht sie nicht unbedingt nachbauen, das macht ja keinen Sinn, wenn es das schon zu kaufen gibt. Damit kann man ein funktionierendes Flexible Microtube Plasma aufbauen. Jetzt kommt das große Aber. Die Variante, die wir vornehmlich hier am ISAS mittlerweile einsetzen und die wir auch rausgeben an Kooperationspartner, die sieht ein bisschen anders aus, weil da haben wir gerade, ich sag mal, das Frontend, also das, was man ans Massenspektrometer ankoppelt, plakativ gesagt, den Schlauch. Das Flexible Microtube Plasma ist nichts anderes als ein Schlauch, wo ein Plasma drin brennt. Das bauen wir mittlerweile selbst. Da haben wir auch eine Maschine für extra entwickelt innerhalb meiner Promotion habe ich die entwickelt Und die Werkstatt hat mir die gebaut und die benutzen wir jetzt eben, um auch diese Schlauchkomponenten zu ziehen, weil die kann man so tatsächlich nicht kaufen.
Ja, und mit der Thematik beschäftigst du dich ja jetzt auch schon eine ganz schöne Weile. Du hast an der TU Dortmund Physik studiert und dann deine Masterarbeit auch schon hier im ISAS geschrieben. Das war 2014. 8 Jahre bist du jetzt also schon hier. Für einen jungen Wissenschaftler ist es ja doch auch schon eine lange Zeit. Und da hast du an vielen Projekten mitgearbeitet und da sind einige Veröffentlichungen bei rumgekommen. Hast du da einen Überblick? Kannst du sagen, wie viele das sind?
Ja, so richtig gezählt habe ich nicht. Es dürften so um die 20 mittlerweile sein. Als Erstautor waren es 3, wo ich auch die Ehre hatte, an einem Cover-Review teilzunehmen. Ja, es sind ein paar geworden mittlerweile. Und als Corresponding Author habe ich jetzt mittlerweile schon 2 tatsächlich. Das ist auch eine große Ehre, dass das so früh in meinem Forscherstadium möglich ist. Da muss ich auch Joachim immer für danken.
Dr. Joachim Franzke ist übrigens der Leiter der Arbeitsgruppe Miniaturisierung und dabei auch dein Doktorvater. Man könnte sagen, der stand bzw. steht dir ja immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Deswegen drehen wir das Ganze heute mal um. Was würdest du den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern raten, die promovieren wollen?
Lasst euch auf neue Technologien ein und vor allen Dingen behaltet die Rahmengebung eurer Dissertation oder eurer Forschung auch immer im Auge. Man muss da so die Balance finden, aber man darf auf keinen Fall sagen, immer nur strikt stur in die Richtung der Forschung, sondern auch mal nach links und rechts gucken, auch mal auf andere hören, mit vielen Menschen reden, dann hat man meistens ziemlich gute Ideen, auch um eigene Probleme zu lösen.
Also ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Das ist vor allen Dingen auch was, was man sich nicht nur in der Forschung zu Herzen nehmen kann. Vielen Dank für diesen Einblick in deine Arbeit. Und an euch natürlich ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Und wer noch mehr über Sebastian und seine Forschung erfahren will, der darf auch gerne mal auf unserer Website isas.de/kompakt vorbeischauen. Da findet ihr spannende Infos zu unseren WissenschaftlerInnen und auch Fotos, zum Beispiel vom FMUTP oder auch von Sebastian. Wenn ihr keine Neuigkeiten und zum Beispiel auch keine Jobangebote verpassen wollt, dann folgt uns doch auch auf Twitter. Da findet ihr uns als isas-leibniz. Das war es dann auch von meiner Seite. Ich bin Cheyenne Peters und ich freue mich schon sehr darauf, euch beim nächsten Mal wieder mit zu uns durchs Institut zu nehmen. Bis dahin, macht's gut!